Wie erwartet musste Werder in Dortmund leider eine Niederlage einstecken, aber es ist eben nichts Deklassierendes geworden, nichts Überraschendes, was aber natürlich völlig überraschend ist, dass der wunderschön klingende, gut aussehende Matti Althoff wieder an meiner digitalen Seite ist.
Hallo Lars Knieper, vielen, vielen Dank, gebe das natürlich liebend gerne alles zurück. Ich freue mich auch, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte mich lieber gefreut, nicht über diese Spiele reden zu müssen oder über ein anderes, ein positiveres Ergebnis, weil wir auch das Spiel zusammenschauen könnten, was ja immer ganz schön ist, aber jetzt doch mal am Montag, wo es gefühlt schon so dass der Spieltag um ist, nochmal drüber zu reden, fand ich dann schon wieder ein bisschen blöd. So, weil ich dann vorhin die Highlights angeguckt habe und dachte mir, irgendwie ist es halt schade, dass man es nicht hinbekommen hat, noch so diesen einen Stich zu setzen, dass man eine von den Halbchancen, die man irgendwie hatte, nicht irgendwie besser hätte verwenden können, weil im Endeffekt so ein 1-0 war halt ein knallerbes Ding und Dortmund hatte ja, glaube ich, irgendwie fast 3 Expected Goals oder so. Trotzdem nur 1-0 ist eigentlich irgendwie Grund zur Freude, aber habe ich dann doch gedacht, als ich jetzt mich so vorbereitet habe, vielleicht wäre da doch mit so einem Tag, wo es ein bisschen besser läuft, hätte man vielleicht noch irgendwie den Ausgleich mal machen können. Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich unser Glück, was wir in Dortmund haben, schon aufgebraucht letzte Saison. Deswegen ist es halt auch irgendwie okay. Ja.
Ja, genau. Und irgendwie, auch das mediale Echo, sagt man so, oder?
Ja, ja.
War ja auch jetzt nicht negativ, weil man eben ganz gut verteidigt hat, was ja das große Problem eigentlich war die vergangenen Wochen. Und natürlich hat aber auch das mediale Echo immer wieder darauf hingewiesen, Dortmund war immer noch nicht, hat immer noch nicht schön gespielt oder so, aber unterm Strich effektiv von ihm 3 Punkte geholt, was anscheinend ja Dortmunds Saison in der Nutshell ist aktuell.
Mhm.
Das hält halt auch gegen Werder und also es ist ja eben auch völlig überzogen, wenn wir jetzt davon reden, dass man da unbedingt hätte gewinnen müssen. Es ist eben nur im Kontext einfach halt bitter, dass man keine Punkte sammelt. Aber ich glaube, es gibt absolut keinen Grund, hier irgendwie völlig sauer zu sein nach einer 1-0-Niederlage gegen Tabellenführer. Ich glaube, Tabellenführer sogar, ne?
Nee, noch nicht mal annähernd. Platz 4.
Genau, gegen einen Champions League. Ja, so viel, so viel interessiert mich andere Vereine anscheinend.
Ich glaube, Freitagabend nach dem Spiel waren die zwischenzeitlich Tabellenführer und weil dir wahrscheinlich der Rest des Spieltags ja egal war, weil du das Wochenende ja mit mir verbringen konntest, ist es okay, wenn du keine neueren Infos aufgenommen hast.
Danke.
Ja, deswegen, ich glaube, ich kann deswegen auch gar nicht so böse sein. Ich war, glaube ich, in dem Moment, so zweite Halbzeit, als es dann so gegen, was war es, vielleicht so 70. so ein bisschen später so, wurde, dass man da irgendwie nicht so, ich glaube, es war dann laut Expected Goals, ja, kommt ungefähr hin, ne, dass man irgendwie nicht so richtig mutig war. Man hat halt generell natürlich wenige Chancen gehabt, was ich halt irgendwie verstehen kann, aber ich finde es halt immer irgendwie schade, wenn man im Endeffekt irgendwann, weißt du, man bringt halt einen Boré, man bringt einen Voltemade, man bringt noch einen Jinma und trotzdem ist es halt so irgendwie so ein bisschen so ziellos, mutlos. Und dann gab es halt wieder irgendwie so eine Chance, die eigentlich nur darüber entstanden ist, dass, also nur, ist trotzdem ja super, dass wir einen Jinma haben, aber halt eigentlich nur, weil er halt schnell ist, gut dann durchkommt und dann noch irgendwie so von halb rechts noch irgendwie draufziehen kann, was Kobel halt eigentlich halt muss man halt auch irgendwie sagen. Und so richtig kam da halt wieder nicht bei rum, obwohl es halt dadurch, dass es halt nur dieses 1-0 war, man ja eigentlich hätte, also man verliert dann wahrscheinlich ja, selbst wenn man 3-0 verliert, ist es halt okay irgendwie auf irgendeine Art, aber man hätte ja schon einfach nochmal ein bisschen mehr sich so mutiger spielen können, möchte ich mal sagen. Ich hatte das Gefühl, es war halt, man hat so viele Momente gehabt, wo man halt so ein bisschen wieder so irgendwie gehemmt war und nicht so frei aufspielen konnte und das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen nervig anzusehen, wobei ich halt im Endeffekt trotzdem irgendwie froh bin, dass halt nur ein 1-0 ist, ne? Also das ist halt irgendwie dieser Zwiespalt, man hätte halt richtig auf den Sack kriegen können, man hätte aber auch, wenn man ein bisschen mehr gewagt hätte, vielleicht verliert man dann vielleicht 2-0, 3-0, aber vielleicht hat man dann trotzdem noch ein bisschen eine bessere Chance, dass man halt noch irgendwas aus diesem Spiel holt, gerade wenn man halt so viel Offensivpower plötzlich irgendwie einwechselt und das ist dann, ja, weiß ich nicht, fand ich dann irgendwie ein bisschen schade, dass man da nicht einfach so ein bisschen mehr mutig einfach nach vorne spielt.
Ja, genau. Ich hatte aber auch schon das Gefühl, dass man in diesem in diesem Spiel war einfach nicht mehr drin. Also das hat, ja, das hat die spielerische Qualität von Werder eben auch nicht ausreicht gegen eine individuelle Verteidigungsklasse von Dortmund, die halt auch irgendwie haben. Das war irgendwie mein Gefühl so ein bisschen beim Spiel. Mhm. Und wie gesagt, da kann man ja auch nicht böse drauf sein, weil Dortmund meines Erachtens schon auch einfach eine extrem starke Mannschaft hat und die natürlich auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit daherkommt.
Mhm. Ja. Ja, absolut. Deswegen, ich hatte halt so ein paar Punkte, wo ich dann beim Spiel dachte, ich finde es halt irgendwie auch so in diesem Konzept fand ich es irgendwie so schade, auch dass halt dann in der, ich glaube, es war dann tatsächlich irgendwie die 88. Warte, in 89. dass auch dann erst ein Boré eingewechselt wird, dass er noch sogar nach einem Voltemade irgendwie, was halt vielleicht so Körpergrößen und Flanke rein mäßig irgendwie Sinn ergibt so. Aber da hatte ich noch so einen ganz, ganz kleinen Moment der Wehmut, dass ich mir dachte, ach schade, dass so unser Füllkrug-Ersatz, auch wenn es natürlich von allen Seiten gesagt worden ist, nee, ist er nicht, dann auch halt erst so spät irgendwie kommt und dann doch wohl nicht so eine entscheidende Rolle spielt und dann im Endeffekt so ein Kovnacki, über den ich mich halt so in der Vorbereitung so krass drüber gefreut habe, der dann halt auch nicht so viel gebracht hat. Aber es gab auch diese eine Szene, wo er, glaube ich, relativ alleine aufs Tor gerannt ist und dann von Malen, glaube ich, irgendwie abgelaufen, oder nicht abgelaufen, aber wo er dann halt da im 1 gegen 1 halt verloren hat. Und das fand ich dann auch so ein bisschen schade, dass halt der Spieler, über den ich mich eigentlich so gefreut habe, nicht gut funktioniert und unser neuer Transfer, Leihtransfer halt auch nicht so ganz funktioniert hat. Das waren noch so ein paar Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen gewurmt haben, auch wenn ich im Endeffekt halt doch auf irgendeine Art irgendwie zufrieden bin. Aber ich wollte das nur trotzdem nur so ganz kurz einmal so reingeworfen haben.
Ja, ich verstehe das auch. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Szene meinst, weil ich wurde an die durch die Highlights eben auch nochmal erinnert, als Kovnacki im Prinzip durch war. Und ich muss zugeben, dass ich von Anfang an überrascht war, dass Kovnacki spielt. Mhm. War ja gegen so einen klar besseren Gegner wie Dortmund, das ja, also im Fußballlehrbuch würde stehen, tief stehen und kontern. Hochgewinnen. Genau, hochgewinnen. Und halt vor allem kontern. Und dann ist natürlich Cimar der Spieler, den man dafür braucht. Und dann war ihm einmal der Ball durch und Cimar hätte sich den Ball 20 Meter vorlegen können, weil er eh jedes Sprintduell gewinnt. und der wäre durch gewesen. Und Kovnacki eben ganz, ganz deutlich nicht durch. Und da habe ich mich halt schon dann geärgert. Mhm. Aber also natürlich freue ich mich auch für Kovnacki, dass er das Vertrauen kriegt, aber ich fand ihn ja, wenn wir über einzelne Spieler reden wollen, dann fand ich zum Beispiel Kovnacki nicht gut. Hat beim Kicker zum Beispiel auch eine 5,5 bekommen als schlechtester Bremer. Und ich fand ihn auch der schlechteste Bremer leider.
Ja.
Auch wenn es jetzt kein Spiel war, bei dem man das so groß gewichten sollte.
Ja, ich meine, wenn man halt nicht so viele Chancen hat, ne, dann ist es auch ja nicht so einfach, dann wirklich viel dazu machen vorne, aber trotzdem war es halt, da fand ich, hat es einfach auch nicht so richtig gut gepasst alles. Ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen über was Positiveres reden, dann, wenn wir gerade, weil der Übergang mit den Kickernoten passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Best Kickernote und deswegen auch verdient in der Kicker-Elf des Spieltages. Zetti hat es geschafft, mit seinem diese Saison Startelf-Debüt in die Kicker-Elf des Wochenendes zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich am Anfang so ein bisschen Angst hatte, so weil ich weiß noch, als Werder abgestiegen ist und wir am Anfang der neuen Zweitligasaison darüber geredet haben, dass wir richtig Bock hätten auf so einen mitspielenden Torwart, ob das nicht vielleicht auch voll die Chance ist und sowas. Und das denke ich jetzt bei Pavlenka ja auch immer, bei jedem irgendwie, dass jeder Zweite, ich hoffe, da gibt es keine Statistiken zu, seine Abschläge irgendwie im Aus irgendwie landet oder zu seinem Gegner. Und dachte ich, irgendwie ist halt schon ganz geil, wenn man halt jemanden hat, der deutlich besser mit dem Ball am Fuß ist. Hatte dann aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass auf der Linie halt Pavlenka schon nochmal der deutlich bessere Torwart ist. Trotzdem fand ich es halt richtig geil, was er da, also dieses eine Ding, was er da gegen Malen herausgefischt hat, fand ich halt hammergut. Und deswegen war ich fand ihn auf jeden Fall stark, war trotzdem überrascht, dass er der Torwart des Spieltags ist. Aber ich habe auch kein anderes Spiel verfolgt, deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber ich hatte das Gefühl, es gab nicht so krass viele Chancen, die er jetzt so parieren musste, außer halt diese eine, aber hat ja gereicht anscheinend.
Ja, richtig. Und das war, muss man natürlich dazu sagen, wenn wir über Zetti reden wollen, das war so eine Chance, wo manchmal Pavlenka extrem krasse Dinge raushaut. Also in diesen 1-gegen-1-Situationen finde ich Pavlenka teilweise sehr, sehr stark, weil er seinen Körper so clever einsetzt. Aber also offensichtlich ist das nichts, wo man jetzt kritisieren könnte oder so. Mhm. Aber ich meine, wenn wir es jetzt auf die Goldwaage legen wollen, glaube ich, dass ein Pavlenka auf der Linie sehr, sehr stark ist und man so minimal eine höhere Chance gehabt hätte, dass er gehalten worden wäre. Aber das ist halt, wie gesagt, auch nur Quatsch. Ansonsten ja, ist es halt richtig nice, so einen zweiten Torwart zu haben. Ich habe überhaupt gar keine Kopfschmerzen gehabt von dem Spiel. Und ich meine, man hatte ja auch jahrelang immer diese Phasen, wo man einen schlechten Tor oder glaubte, einen schlechten Torhüter zu haben. Und die sind offensichtlich vorbei, aktuell, Stand jetzt, weil Pavlenkas Vertrag ja zum Beispiel ausläuft.
Ja, und da war ich auch tatsächlich ganz kurz, als dann jetzt mit Zetti das kam, dass er jetzt spielen wird. Und ich glaube, Pavlenka ist auch noch gar nicht klar, ob er gegen Union jetzt am Wochenende spielen wird. Und ich hatte ganz kurz danach den Moment, und wahrscheinlich jetzt auch durch dieses Kicker-Ding noch ein bisschen bestätigt, wo ich mir dachte so, ja, vielleicht wäre es auch gar nicht, also vielleicht ist es auch ganz nice, wenn Zetti jetzt mal so ein bisschen auszeichnen kann. Auch wenn ich wahrscheinlich im Endeffekt trotzdem deutlich, also sehr viele Momente gab, das möchte ich nicht vergessen bei Pavlenka, bei denen ich sehr, sehr froh bin, dass wir ihn auf der Bank haben. Aber auch, was du schon meintest, ist es halt ganz angenehm, dass der zweite Torwart trotzdem nicht einem Kopfschmerzen bereitet, wenn man ja eh schon gerade als Werder-Fan genug andere Sorgen hat, dann ist es ganz schön, dass zumindest die Position einigermaßen gut funktioniert.
Ja.
Sehr gut funktioniert. So, ich möchte das nicht
kleinreden. Ich habe mal übrigens, weil, also vom Gefühl her sind wir da ja einer Meinung, das wissen wir voneinander auch, dass Pavlenkas Flanken gefühlt immer ins Aus gehen. Und ich habe gerade versucht, also bei Kicker kann man natürlich so Spielerstatistiken raussuchen. Für in dieser Saison, dessen Stichprobe ja noch nicht so groß ist, führt der Kicker auch die Statistik Prozent der langen Pässe. Ich weiß nicht, ab wann es ein langer Pass ist. Das ist halt unklar. Es gibt halt nicht Prozent Flanken, deshalb ist das das Einzige, was ich jetzt hier nehmen kann. Mhm. Und da hat Pavlenka eine Quote von 40%. Man kann leider nicht sagen, vergleich mal eben mit allen Torhütern in der Bundesliga was ist das Quantil, aber ich habe gerade hier Union Berlin abgefragt, Augsburg abgefragt, die waren jeweils schlechter, unter 40%. Radetzky von Leverkusen war besser bei 51% zu 40%. Also es ist auf jeden Fall, weil du hast ja gesagt, vielleicht gibt es auch Zahlen zu, die sagen jetzt nicht aus, dass er richtig schlecht sei im Vergleich zu uns.
Im Vergleich, ja. Jetzt sind doch einfach alle schlecht, außer Zetti. Das muss man halt auch mal sehen. Ja, naja. Im Endeffekt bleibt es ja trotzdem eine knappe Niederlage. Und mir hat das tatsächlich so ein bisschen, auch wenn, also es ist immer noch nur Platz 14, noch Platz 14. Ich weiß gar nicht, wo ich das genau so einordnen soll. Ich habe halt tatsächlich, das finde ich halt irgendwie ein bisschen traurig, dass meine größte Hoffnung halt für nächste Woche eher das ist, dass man halt gegen Union halt gegen ein Team spielt, was jetzt, Stand jetzt Montagabend, 8 Pflichtspiele in Folge verloren hat, davon 6 in der Liga und 2 in der Champions League. Okay, muss man halt irgendwie auch mal ein bisschen vielleicht ausklammern, aber halt 6 Ligaspiele in Folge verloren hat und dass die halt absolut nicht in Form sind und das... Ja, dass man da halt hoffentlich mal wieder punkten kann, weil ich habe halt schon so ein bisschen... So Bauchschmerzen bekommen, auch wenn man dann so denkt, okay, man hat es halt irgendwie halt gegen Dortmund, wie gesagt, ist okay, nicht geschafft, ne? Aber Hoffenheim verloren, Darmstadt verloren, Heidenheim verloren. So, und danach kommen halt Frankfurt jetzt mal, weiß ich nicht, ich würde nicht sagen, ausgenommen. Ach nee, die haben sich langsam doch wieder gefangen. Ich hatte die irgendwie schlechter im Kopf. Frankfurt, die sich anscheinend gefangen haben, dann Leverkusen als Tabellenführer. Also da kommen halt wirklich jetzt noch irgendwie einige Spiele. Und ich habe halt auch so ein bisschen Angst, dass halt Union. Dass Werder für Union der Gegner ist, den ich mir gerade auch so ein bisschen für Werder hoffe, als so ein Team, was nicht in Form ist, nicht, also unter, bei Union wahrscheinlich noch mal krasser, aber noch deutlich unter den Erwartungen spielt. Und dass man dann halt einen Aufbaugegner irgendwie hat. Und kann mir aber auch gut vorstellen, dass halt so Werder der Verein ist, der dann der Aufbaugegner für Union ist, damit die endlich mal gewinnen. Und hoffe halt ein bisschen, dass die spielen, die spielen morgen Abend zu Hause in Berlin gegen Neapel. Also haben halt noch mehr unter der Woche eine Belastung. Ja, Wochenende 3-0 gegen Stuttgart verloren. Die haben ja aber auch so eine krasse Form. Und ich habe halt schon irgendwie ein bisschen Bedenken, dass es langsam doch immer schwärzer und schwärzer aussieht. Und weiß nicht, deswegen habe ich noch so, versuche ich mir noch ein bisschen aus dieser Union hat gerade eine schlechte Phase, daraus eine Motivation zu ziehen. Und wir haben ja trotzdem, trotz einer immer noch wieder durchgewürfelten Abwehr, ist zumindest einigermaßen hinbekommen, gegen Dortmund stabil zu bleiben. Natürlich trotzdem einige Expected Goals gehabt, aber also man hat schon irgendwie Chancen zugelassen, aber alle irgendwie größtenteils verhindert, außer halt dieses super Ding von Brandt und diesen super Pass von Emre Can, muss man halt auch einfach mal sagen, dass es halt einfach ein extrem starker Pass war, ein super Laufweg, super Abstimmung. So, ich weiß nicht, wie oft so ein Ding dann wirklich mal, also der Pass so erfolgreich reinklappt. Natürlich muss es Werder sein, bei dem es halt klappt, aber ist dann halt so, und dass man halt trotzdem eigentlich relativ wenig zulässt, ist dann doch irgendwie zumindest so ein bisschen Hoffnung. Ja, deswegen, ich weiß nicht, euch ist natürlich auch vielleicht noch ein bisschen zu früh für den Vorbericht, aber ich gehe da trotzdem nicht ganz so krass pessimistisch rein, wie es wahrscheinlich vor einigen Wochen noch gegangen bin, als es dann hieß, man spielt dann gegen Union als Top-Team aus der letzten Saison. Deswegen versuche ich mir dann noch so ein paar positive Strohhelme so herauszuziehen.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, aufgrund der Form muss man eigentlich punkten gegen Union Berlin, weil wann soll man sonst punkten? Wie du schon gesagt hast, ist das Programm gut, ein gutes Programm. Und ja, deshalb habe ich auch ein bisschen Angst vor dem Spiel, weil ich, wie gesagt, glaube, man muss es tun, sonst wird es richtig schwer, da wieder rauszukommen. Man braucht halt mal so ein Erfolgserlebnis zwischendurch. Wäre das natürlich aber eher die Mannschaft, die sich Erfolgserlebnisse mega überraschend gegen Leverkusen dann oder so holt, die dann irgendwie jede Ausreißer sind. Aber eigentlich muss man halt auch mal gegen Union Berlin jetzt punkten, in der Hoffnung, dass die vielleicht auch eine schlechte Saison spielen und gar nicht so stabil da oben bleiben, wie man sie erwartet hat. Denn am Ende muss man ja einfach nur am besten 3 Teams hinter sich lassen.
Ja.
Naja, es gibt Teams, die aktuell noch dahinter stehen und wir sind aber schon richtig unzufrieden. Also ein halbwegs gutes Zeichen und die 3 Punkte würden, glaube ich, sehr, sehr gut tun nächste Woche. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich würde voll gerne über das Gegentor sprechen. Du hast jetzt ja auch schon gesagt, das war krass. Und dann hat Ole Werner, hatte ich irgendwo gelesen, hat gesagt, ja, war cool, aber Emre Can hätte Emre Can hätte gestört werden müssen von Ste. Ich habe es mir in der Wiederholung gerade auch nochmal angeguckt. Stimme da auch zu. Also Ole Werner dazu aber auch gesagt, natürlich kannst du nicht in 90 Minuten alles Mögliche und komplett fehlerfrei da durchgehen. Das ist ja auch also irgendwie vollkommen klar. Ich fand es halt zusätzlich schade, einerseits greift Ste nicht an und Emre Can hat halt wirklich richtig Zeit, um rumzugucken. Und Julian Brandt läuft natürlich auch perfekt und ist natürlich nicht der allerüblichste Weg, den es gibt. Aber wenn ihr da auch nochmal in die Highlights gucken wollt, zeigt Mitchell Weiser, der ihn eigentlich decken sollte, sogar das irgendwie an. Und ich weiß, das wirkt, als ob er irgendwem sagen will, geh mal mit, aber da ist niemand, dem er das sagen kann, weil Veljkovic ganz klar irgendwen anders deckt. Und Mitchell Weiser bleibt halt einfach.
Ist das leer? Ja, nee, Matcher, glaube ich, ja.
Ja, klar. Ja. Und Mitchell Weiser zeigt halt nur an und bleibt einfach stehen. Und läuft er da mit, dann ist zumindest erstmal, wahrscheinlich kriegt Brandt den Ball trotzdem, aber er ist nicht dann völlig blank. Vom Tor, deshalb ist das, finde ich, schon auch ein bisschen bitter. Und trotzdem kann man ja eingestehen, hey, das war ein echt schöner Pass und auch perfekt abgeschlossen dann. Das ist halt auch eine individuelle Klasse von Dortmund, die Dortmund werde eben einfach überlegen ist.
Ich glaube halt auch, dass, wenn man so ein bisschen da reinguckt, dass Veljkovic ja so ein bisschen diesen Passweg halt, wenn ich sagen, freiräumen wird, aber Veljkovic macht das, was, glaube ich, wonach es einfach aussieht, dass eigentlich, wer sind die 8, das Matcher, ja, dass er eigentlich den Ball bekommen sollte, aber so Zentimeter daneben ist halt der Passweg für Brandt.
Ja, genau.
Und deswegen ist halt genau dieser Weg halt genauso frei, ne? Und das ist dann einfach Pech, Glück, Talent, ich weiß es nicht genau, was da zusammenkommt, aber ich glaube, das ist halt wirklich einfach schade, weil Weiser halt ja wirklich einfach stehen bleibt, ne, und sich nicht bewegt. Und da halt auch so ein bisschen die, also, warum zieht er da nicht mit rein, wenn er doch, also, wenn da außen halt eh keiner mehr ist, ne? Also, es ist ja kein weiterer linker Flügelstürmer mehr, auf dessen Raum er irgendwie decken muss, sondern erst dann ja der Brand ist ja da gerade links eingelaufen, sieht das ja eigentlich auch, wie du schon gesagt hast, und bleibt dann einfach stehen.
Ja.
So, und das ist natürlich dann extrem schade. Aber ja, wie gesagt, halt, was du auch schon sagtest, dann halt super, super Laufweg, super gesehen, dass er genau den Pass so spielt. Ich glaube, ich habe nachher noch das Interview gesehen von Füllkrug, der wird bei The Zone interviewt. Gibt auch andere Streamingdienste und Interviewpartner. aber man sieht halt genau, als Chan den Ball bekommt, dass Füllkrug, der das da schon auf die linke Seite hinzeigt. Ich glaube halt nicht genau, dass er genau schon sieht, dass jetzt Brandt diesen krassen Pass läuft, weil er erst genau in dieser Millisekunde danach passiert. Aber er meint halt auch, dass es natürlich, also fand ich halt irgendwie, ich fand's irgendwie ganz lustig, dass man da nochmal sieht, dass Füllkrug da noch diesen Blick hat und dann sieht man da noch ihn drauf zeigen. Fand's auch irgendwie ganz schön, dass man noch so ein paar Szenen gesehen hat von Füllkrug, um das vielleicht auch ganz kurz mal anzusprechen, mit Duxch beim Anschluss haben die so ein bisschen rumgealbert, das fand ich noch ganz süß. ja, naja, aber wie gesagt, ne, also das ist irgendwie schade, dass Weiser nicht den Laufweg macht, obwohl er halt den Laufweg irgendwie anzeigt. Veljković da den Weg frei räumt, weil er, glaube ich, den Pass irgendwie anders erwartet, aber ja, schade drum.
Genau, ist schade und ich trotzdem sehe ich es aber auch so, also man wird immer mal einen Fehler machen, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, wo man, glaube ich, permanent mega wach sein muss und kaum so richtig Ruhephasen hat, vor allem, weil man ja kaum echte Angriffe hatte, die Verteidigern dann vielleicht auch mal die Möglichkeit geben würden, mal ein bisschen Ruhe zu haben. Genau, und das halt dann schon auf der Strecke geblieben, einfach, wie du schon meinst, dass man da nach vorne halt gar keine Durchschlagskraft irgendwie hatte.
Ich gucke jetzt die Szene die ganze Zeit auf Repeat und skippe hin und her und Stay hätte schon mal einen Tickman dann nach vorne gehen können.
Er zögert auch so, ne?
Ja, voll. Vor allem, obwohl er eigentlich drei Werder-Spieler in der Nähe um ihn herum sind, ist er eigentlich ja die Person, die am nächsten dran ist, da dann auch eigentlich durch die Absicherung von den anderen beiden, die halt direkt neben ihm stehen, eigentlich da gut nochmal mehr draufgehen hätte können.
Genau. Ich finde es auch richtig bitter und ich finde mich auch, weil du nochmal Veljković angesprochen hast, ich finde auch, dass Veljković alles richtig macht. Mhm. Und weil das Offensichtlichste ist, was passieren hätte können, dieser Pass auf die Person, die Veljković steckt. Ja, einfach bitter.
Ja, ich frage mich da auch, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das sehr oft angesprochen worden ist von allen möglichen, ich glaube in den Highlights auch und im Nachbericht hat es auch irgendjemand erwähnt, dass es ja von Chan auch so ein halber No-Look-Pass war, dass er eigentlich so, glaube ich, von seiner Körperhaltung und seinem Look in diesem Fall halt, glaube ich, auf die linke Außenbahn eigentlich spielen würde, aber halt dann den Superpass auf Brand spielt. Frage mich auch oft, wie viel man dann wirklich auf so ob das wirklich so verwirrend ist in so einem Moment oder nicht, weil ich denke, eigentlich guckst du doch wahrscheinlich eher auf den Ball als auf den Spieler, aber na gut, wie gesagt, war einfach stark gemacht und nicht ganz so gut gemacht von Werders Abwehr, beziehungsweise von Werder an sich.
Ja, muss man leider eingestehen, aber abgesehen davon war es ja wirklich eine gute Defensivleistung. Du hast es gerade angesprochen, irgendwie Expected Goals waren knapp bei 3 oder so. Zumindest bei Amazon gezielt, weil das ist, glaube ich, der offizielle Bundesliga-Partner.
2,73 zu 0,54, laut Understat, mal kurz offiziell gesagt zu haben.
Ja. Also auch da knapp unter 3 und entsprechend hat Werder, oder man muss natürlich auch sagen, so Marlin hatte ja auch irgendwo anders eine Chance, die er nicht so geil genutzt hat und dann irgendwie gab es nochmal einen Pass so in den Rücken der Abwehr, wo jemand dann so einen Aufsetzer rausgehauen hat. Der hätte auch gut und gerne knallhart drauf gehen können. Werder hat sowohl Glück gehabt, als auch teilweise gut verteidigt. Unterm Strich stehen aber ja nun mal 0 Punkte, das ist ja leider so.
Ja, absolut. Gut, hast du noch was zum Spielen? Oder sollen wir langsam die anderen wichtigen Sachen abhaken? Eigentlich ist nur noch eine wichtige Sache, und zwar Kicktipp. Ich versuche ganz schnell, während ich rede, die Kicktipp-App zu öffnen und schnell genug mich durch die wenigen Menüs zu navigieren, mit denen ich trotzdem immer irgendwie Probleme habe, um das schnell zu finden. Aber ich habe es natürlich geschafft. Und mit 22 Punkten hat jemand gewonnen, den wir kaum gesehen haben in diesem Spiel, und zwar Caterlinen. hat mit 22 Punkten diesen Spieltag gewonnen. Ganz lieben Glückwunsch. Lieber Knie, du hast sage und schreibe 15 Punkte, wie im Abitur, und ich habe 12 Punkte, bin damit zwei Plätze gefallen.
Ja, ich wünschte, ich hätte 15 Punkte im Abitur gehabt.
Jo, ihr könnt weiterhin gerne teilnehmen bei unserer illustren Kicktipp-Runde unter kicktipp.de/hmbh oder in der Kicktipp-App, die ich gerade eben ja brillant durchnavigiert habe. und ich glaube, dann ist eigentlich alles, glaube ich, wichtig gesagt. Ah, nee, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe gerade nämlich noch den Tab offen gehabt und ich bleibe jetzt einfach mal da drauf. Da habe ich nämlich die letzte Sache, weil ich ganz kurz angesprochen habe wegen der Abwehr, eine wichtige Info. Mehr oder weniger wichtige Info, dass man wegen der Verletzten, wenn ich noch ganz kurz sagen, dass es nur bei Pieper wahrscheinlich klappen könnte, dass er gegen Union spielen wird. Ich hatte es vorhin nur kurz angesprochen, hab den Tab hier noch offen. Deswegen möchte ich das noch ganz kurz erwähnt haben. Bei Pavlenka und bei Stark schaut man am Mittwoch, wie es so läuft. Genau. Und wir hören uns dann wahrscheinlich zum Vorbericht am Freitag oder Donnerstag. Ich muss mal gucken, wie das also passt. Aber ich denke mal, es werdet ihr natürlich alles mitbekommen, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens auf Spotify, auf iTunes, auf allen möglichen Podcast-Apps oder wo auch immer man uns so hören kann. Wir würden uns auch liebend gerne über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, das hilft dem Podcast und macht uns alle extrem glücklich. Trotz dieser schwierigen Werder-Phase könnt ihr unser trauriges Werder-Herz ein bisschen freundlicher machen mit 5 Sternen oder 10 Sternen. Ich weiß gar nicht, wie viel es wo gibt, aber mit all dem Kram. Und dann hören wir uns zum Vorbericht. Und wenn du nichts mehr hast,
nee, dankeschön,
wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche und wir sagen bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.